Ja, schön dürfen wir da miteinander Gottesdienst feiern. Heute Morgen habe ich gewusst, dass Gott ein Wunder gemacht hat. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, ob ihr das gleich verfolgt habt, aber gestern Israel große Alarmbereitschaft da gewesen, in der Nacht ist losgegangen, 300 Raketen und weiß ich nicht was, Drohnen aus dem Iran sind auf Israel losgeflogen und es hat eins verletzt, zwei gegeben. In dem Ganzen. Und ich habe mich an die Geschichte erinnert, in der Bibel, wo das Volk Israel angegriffen worden ist, oder einfach, und Gott hat den Sieg geschenkt. Und das ist einfach ein Wunder, verstehen, das hätte keiner gedacht, dass das so kann passieren, in dieser Menge, so viele Raketen, Drohnen auf das Land und kein Schaden. Also klar, das meinte, das ist schwer verletzt, das ist traurig, aber ich bin in der Nacht aufgestanden, um die drei Uhr und Nachrichten gelesen und habe gewusst, ah Gott, das und schön, dass wir dürfen sehen, wie Gott einfach auch zu seinem Volk schaut. Ich habe mich auch gefreut, dass heute auf der Gottesdienst, heute geht es um Wunder, das Thema heisst mehr Wunder und es passt super gut. Ich freue mich auch über alle vom Alpha Life Kurs, die heute da sind. Wir haben gestern den Alpha Samstag gehabt und das Thema Heilig oder Wunder ist auch immer das Thema vom Alpha Kurs und das können wir so integrieren in Sonntagmorgen und passt natürlich in die Serie Jesus Unlimited. Also wir wollen mehr von dem Jesus im eigenen Leben erfahren, wir wollen mehr von dem, was er macht, so wie er war, dass das wirklich ein Teil auch von unserem Leben darf sein. Und heute schauen wir in das übernatürliche Wirken von Jesus an. Das sind ja krasse Sachen, die wir in der Bibel lesen. Die Wunder, die er gemacht hat, da war ein Sturm gewesen. Und Jesus sagt im Sturm, hey, wird ruhig, oder? Wasser in Wein verwandelt, finde ich eines von den ganz coolen Wunder, die er gemacht hat. Aber einfach ganz viele so übernatürliche Sachen, die da passiert sind. Jesus hat ganz viele kranke Menschen gehabt. Blinde, Lahme, Hautkranke. Matthäus 4, Vers 23 steht, Jesus zog durch ganz Galiläa. Er lehrte in den Synagogen, verkündete die Botschaft vom Reich Gottes und heilte alle Kranken und Leidenden im Volk. Krass. Alle, die da sind, die gekommen sind, die krank sind, die es leiden können. Und Jesus hat die geheilt. Und dann denke ich, ja, Jesus Unlimited. Mehr auch von dem in unserem Leben. Er hat Menschen befreit, die unter okkulten Belastungen gelitten haben. Besessene, Dämonen. Also da verrückte Geschichten, die wir lesen, wo einfach die göttliche Kraft gekommen ist und Freiheit geschenkt hat im Leben von einem Menschen. Heilung geschenkt hat. Es gibt zwei Berichte, wo Jesus Tote auferweckt hat. Der Lazarus, ein guter Freund, und auch ein Mädchen, wo er einfach auferweckt hat vom Tod. Und da stellen wir uns jetzt eine Frage. Wie fest glauben wir an das übernatürliche Wirken von Gott nicht damals, sondern heute, jetzt? Also wie fest glauben wir, dass das übernatürliche Wirken immer noch etwas ist, was heute passiert? Johannes 14, Vers 12 und 13 sagt Jesus, ich versichere euch, wer an mich glaubt, da gehen wir jetzt mal davon aus, dass da recht viele da innen sind, wo Jesus glaubt, oder? Wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Ja, er wird sogar noch größere Dinge tun, denn ich gehe zum Vater und alles, worum ihr dann in meinem Namen bittet, werde ich tun, damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters offenbart wird. Das sind zwei krasse Aussagen da drin, wo Jesus gemacht hat. Ihr werdet die gleichen Sachen machen, auch noch größere Sachen. Und jetzt kann man davon ausgehen und sagen, ja, Jesus hat vielleicht einfach gemeint, ja, mehr erreichen, die ganze Welt erreichen mit dem Evangelium. Das ist gemeint mit grösseren Sachen, oder? Und da können wir sagen, ja, es kann sein, dass Jesus von einem grösseren Gebiet geredet hat. Aber in dem grösseren Gebiet hat er von den gleichen Taten geredet. Das, was Jesus auch gemacht hat. Also, das Gleiche machen, grösseres machen, mehr erreichen, das kann sein. Aber eindeutig ist die Aussage, wir werden auch Zeichen und Wunder können tun. Das sagt Jesus, oder? Und da kommt ja der Vers oder der Satz, was heißt, worum ihr dann in meinem Namen bittet, das werde ich tun. Und das steht im Fall nicht nur einmal in der Bibel so. Ah, das ist einfach ein Vers, was da heißt. Das steht gerade mehrmals im Johannesevangelium oder im ersten Johannesbrief. Da steht drin, was er im Namen von Jesus bittet, das wird er machen. Und da redet er von Wunder. Da redet er von übernatürlichen Wirken von Gott. Ich habe eine Geschichte gehört, das hat mich sehr berührt. Das war in einer Gegend, wo es einfach sehr, sehr lange nicht geregnet hat. Und es war eine richtige Dürre und die Christen haben angefangen, intensiv halt für Regen zu beten. Und so hat es auch eine Gemeinde gegeben, die auch gesagt hat, hey Leute, wir müssen jetzt alle zusammenkommen, wir müssen jetzt für Regen beten in dieser Region, wo sie gewesen sind, weil einfach eine Türe war. Und die Familie hat sich da gerichtet, auf den Weg gemacht, wo sie drinnen sind und wenn los, da kommt das Mädchen rauszulaufen mit Gummistiefeln, Regenjacke und Schirm. Und die Eltern sagen, du, wie siehst denn du aus? Und dann sagt das Mädchen, ich habe gemeint, wir beten für Regen. Und dann habe ich mich gefragt, ja, wenn wir für Regen beten, die im Übertreiten sind, haben wir den Schirm dabei? Haben wir den Glauben? Es kommt korrekt. Wir beten für Regen, es kommt korrekt. Wenn wir so teure Zeiten haben, und es gibt vielleicht teure Zeiten in der Ehe, dann gibt es vielleicht teure Zeiten im Geschäft, teure Zeiten in der Gesundheit, und dann beten wir für den Regen, sind wir dann voll angelegt, weil wir wissen und sagen, jetzt kommt es korrekt, weil wir beten für den Regen. Haben wir den Glauben, den das Mädchen auch gehabt hat, der sich da richtig gut angelegt hat? In der Bibel steht an ganz verschiedenen Stellen, wie wichtig ist das Glauben, dass Wunder passieren. Also, die Bibel sagt an verschiedenen Orten, es ist wichtig, dass du auch glaubst, dass Wunder könnte passieren. Zum Beispiel im Markus-Evangelium, da ist eine Frau, die hat seit 12 Jahren an Blutungen gelitten. Das war bei allen Ärzten schon gewesen, wo sie hätte können, alles schon probiert. Und Jesus hat sie geheilt und dann sagt er zu dieser Frau, dein Glaube hat dich geheilt. Dein Glaube hat dich geheilt. Oder Jesus hat 2 Blinde getroffen und dann hat er sie gefragt, hey, glaubt ihr, dass ich euch heilen kann? Und sie haben gesagt, ja, wir glauben, dass du uns heilen kannst. Und dann sagt Jesus, euch soll genau das passieren, was ihr glaubt. Euch geschehe nach eurem Glauben. Also Glauben, wichtig. Oder Jesus hat zu den Jüngern eben gesagt, Matthäus 21, Vers 22, ihr werdet alles kommen, wenn ihr Gott im Glauben bittet. Oder Jakobusbrief, Kapitel 5, da steht, das Gebet von einem Glaubenden hat viel Kraft. Hat Kraft, Kranke zu retten oder Kranke zu heilen, je nach Übersetzung. Und es ist mir jetzt wichtig, es geht mir jetzt gar nicht darum, irgendeinen Druck aufzubauen, oder? Du musst halt nur genug glauben, oder? Wenn du genug glaubst, dann passieren die Wunder. Und wenn es dann nicht passiert, dann kommt dann plötzlich, oh, habe ich zu wenig geglaubt? Oder hat der, der gebetet hat, zu wenig geglaubt? Oder was? Irgendeiner hat zu wenig geglaubt, oder? Weil es geschieht nach unserem Glauben. Mir geht's nicht um das. Mir geht's mehr darum, dass wir wirklich einfach wissen, dass Gott da ist. Gott ist souverän. Und er macht, was er fürs Beste halten tut. Seine Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Und es geht nicht darum, dass wir mit dem Glauben einen Druck verspüren, sondern dass wir mit unserem Glauben das Vertrauen in Gott ausdrücken und sagen, ich vertraue Gott, dass Gott ein Wunder kann tun in meinem Leben. Dass Gott kann heilen, dass er die Möglichkeiten hat. Hebräer 11, das ist so cool beschrieben, was Glaube ist, oder? Was ist denn der Glaube? Hebräer 11, Vers 1. Was ist denn der Glaube? Es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Und um das geht's. Dass ich überzeugt bin, dass das, was ich hoffe, für das, was ich bete, für das, was ich einstehe, dass sich das kann erfüllen. Und ich glaube an das übernatürliche Wirken von Gott. Es überzeugt sie von der Wirklichkeit, von der übernatürlichen Sache von Gott. Also, rechnen wir heute noch damit, dass Gott heilt. Rechnen wir heute noch damit, dass Gott Wunder tut. Die ersten Christen, die haben ja fest in dieser Erwartung gelebt. Also, wenn ihr die Apostelgeschichte lesen, die Geschichte von den ersten Christen, dann geht es richtig los und dann staunen da, wie sie die Erwartung von dem Übernatürlichen gehabt haben und ich denke auch dementsprechend viel Wunder erlebt haben. Ich gebe euch ein paar Müsterli, oder? 3. Kapitel, schon die erste Heilung, sehr prominente, Petrus ist da dabei gewesen, ein Gelähmter, der wieder können gehen. Kapitel 5 steht, die Apostel haben ganz viele Heilige erlebt, ganz viele Wunder, Zeichen und Wunder sind passiert durch den Dienst der Apostel. Man hat Kranke zum Petrus gebracht und sie sind alle gesund worden. Der Philippus hat gesehen, erlebt, wie böse Geister austrieben worden sind, wie kranke Menschen geheilt worden sind. Der Petrus ist dabei gewesen, wo der Tabea von den Toten auferstanden ist. Die Gemeinde hat für den Petrus betet, wo er im Gefängnis war, und Ketten sind auf und Türen sind auf. Also übernatürlich, ja, reihenweise. Kapitel 12, da steht wirklich, dass die Gemeinde betet hat. Und dann sind die Türen aufgegangen und die Ketten gesprengt worden. Paulus hat ganz viele Wunder erlebt auf der Reise. Da gibt es die jenste Bibelstelle. Er selber ist von einer giftigen Schlange gebissen worden und nicht gestorben. Alle haben gedacht, jetzt nimmt's ihn, oder? Aber er nicht. Gott ist da gewesen, Gott hat geschützt, Gott hat geheilt, Gott hat Wunder gemacht. Und ich denke, viele von uns haben schon für ein Wunder gebetet, das dann nicht passiert ist. Kennt ihr das auch? Das führt uns so ein kleines Spannungsfeld hier, oder? Ich habe schon so viel gebetet, auch für ein Wunder, und es ist nicht passiert. Ich habe auch schon Wunder dürfen erleben, das ist mega cool. Und ich muss ehrlich sagen, und ich habe geglaubt. Also dem hat sie mir geglaubt, oder? Also ich habe geglaubt, wirklich, ich habe damit gerechnet, Gott kann das machen. Und es ist nicht passiert. Und dann, wenn wir über Wunder reden, über das übernatürliche Wirken von Gott, dann führt uns das automatisch in das Spannungsfeld. Ja, Gott macht Wunder. Und auf der anderen Seite erleben wir aber, dass nicht jedes Wunder so passiert, oder? Also der Glaube sehe ich wie als Voraussetzung, dass Gott sagt, hey, ihr müsst auch glauben, dass Übernatürliche passieren kann. Aber der Glaube ist nicht eine Garantie, dass es passiert. Also nicht so, wie wir glauben am Schluss, okay, jetzt habe ich geglaubt, jetzt wird es passieren. Und gleichzeitig wissen wir, Gott hat Wunder gemacht in der Vergangenheit. Jesus hat Wunder gemacht. Und er tut es auch heute noch. Gott selber hat sich den Namen gegeben, El Rapha. Gott selber hat gesagt, ich bin El Rapha, der Gott, der euch heilt. Das ist krass, oder? Gott stellt sich selber als der heilende Arzt vor, auch in unserem Leben. Und Gott hat sich nicht verändert. Hebräer 13, Vers 8 steht, Jesus Christus ist der gleiche gestern, heute und morgen. In alle Ewigkeit. Also Gott hat sich nicht verändert. Wenn sich Gott als El Rapha vorgestellt hat, dann würde er sich heute auch noch so vorstellen. Genau gleich. Wir sagen, hey, ich bin der Gott, der euch heilt. El Rapha. Ich bin der Gott, der Wunder tun kann. Und dann kommt es, dass wir eben erleben, dass Wunder nicht so passiert, wie wir gebetet haben, wie wir das wollen, oder? Dass wir vielleicht die Stimme von Gott nicht so hören, wie wir es erwartet haben. Obwohl wir so dringend eine Antwort von Gott brauchen, so dringend einen Ratschlag von Gott, und man sagt, Jesus, sollen wir machen? Und es ist vielleicht ruhig. Und wir hören es nicht. Jetzt gibt es einen Moment. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, dann könnt ihr einerseits einfach mal die vielen Wunder sehen, die passiert sind. Aber, wenn wir genau schauen, sehen wir auch das Spannungsfeld, das bereits hier schon existiert hat. Ja, die hat viel Wunder erlebt. Aber die sind auch in dem Spannungsfeld drin gewesen, haben auch erlebt, dass nicht einfach alle Wunder passiert sind. Also die Apostel haben erlebt, wie Gefängnistüren aufgegangen sind, sie haben aber auch erlebt, wie sie verschlossen geblieben sind, zu in die Türen, nicht rausgekommen sind. Sie haben erlebt, wie Gott ihnen Autorität und Freiheit gegeben hat, das Evangelium zu verkünden, aber sie haben auch erlebt, wie es ihnen verboten worden ist, das Evangelium zu verkünden. Und da glauben wir, da haben die gebetet. Hey, lass uns das Evangelium verkünden, das ist unser Auftrag, wir wollen es machen. Und es ist verboten worden, sie haben nicht können. Die haben es machen, so wie sie wollen. Der Stephanus, er hat ganz krasse Sachen erlebt. Er steht, er hätte aufsehenerregende Wunder gemacht. Oder ist dabei gewesen oder hat das miterlebt. Da gibt es eine Bibelstelle, da hat er den Himmel offen gesehen, hat Jesus auf dem Thron sitzen und kurz darauf ist er gestorben, am Märtyrer tot. Wir können drüber raten, wie seine Gebäude sind. Der Petrus war dabei gewesen, wo eben die Tabea vom Tod auferweckt worden ist. Aber auch er ist am Märtyrer tot gestorben. Ihr glaubt, da hat er nicht betet. Haben die Leute vielleicht nicht betet? Wie an manchem Totenbett sind sie vielleicht gestanden und haben auch gebetet, dass jetzt da wieder Leben kommt. Und es ist nicht passiert, oder? Heute ist das Thema Jesus Unlimited mit dem Übertitel Mehr Wunder. Mehr Wunder. Und hört, ich will überhaupt nichts schönreden, oder? Wirklich nicht. Und ich will keine unmögliche Erwartungen schüren, jetzt einfach bei euch. Aber ich bin überzeugt, dass Gott mehr kann tun, als wir jetzt erleben. Ich bin einfach überzeugt von dem. Ich lese das und ich sehe die Verheißungen und dann sehe ich, was Jesus sagt und ihr werdet es auch machen. Und wenn ihr bittet, da steht alles da, dann werde ich das machen zur Verherrlichung von Gott. Und dann sage ich, ja, das will ich. Nach dem strecke ich mich aus, nach dem Meer, oder? Nach dieser übernatürlichen Kraft. Ich glaube, dass sie grösser ist. Ich glaube, dass die Heilungskraft von Gott grösser ist, als dass wir sie jetzt erleben. Aber wenn ich da schaue, sehe ich ganz viele Menschen, die geheilt worden sind. Die Wunder erlebt haben. Und dann denke ich, ich will mehr. Ich will mehr von dem erleben, von dieser Kraft von Gott. Einfach nach dem Gott ausstrecken nochmal, der heilt. Der sagt, ich bin Elrafa, ich bin der Gott, der heilt. Wir schauen miteinander eine Heilung an in der Bibel. Ganz spezielle. Sie ist aus dem Alten Testament. Und ihr müsst wissen, die Geschichten aus dem Alten Testament, das sind einerseits sehr coole Geschichten, wo man Gott kennenlernt und sehen, wie Gott wirkt. Aber die, es ist auch ein Bilderbuch für die geistlichen Zusammenhänge. Also fast jede Geschichte im Alten Testament, die wir lesen, steht auch für einen geistlichen Zusammenhang, wo man daraus lernen können, hey, das können wir in unserem Leben nehmen. Wo wir anschauen, der heisst Naaman. Und er ist oberster Heerführer gsi von Syrien. Sein Problem ist gsi, er hat Aussatz gehabt. Das ist eine Hautkrankheit, die dazu geführt hat, dass man die Menschen isoliert haben. Das ist ansteckend gsi und sie ist unheilbar gsi. Also, er hat den Aussatz gehabt, unheilbar krank. Und ich kann mir vorstellen, wenn so etwas passiert, so die ersten Flecken kommen, dann versuchst du das irgendwie zu verdecken, oder? Dann hat er vermutlich immer seine Mantel angelegt mit der Uniform, dass man das nicht sieht, Ärmel bis da vorne, dass niemand sieht, dass irgendwo so Flecken plötzlich aus dem Körper sind, von Aussatz. Einfach, dass niemand sieht, weil das ist etwas, was dich isoliert, das ist ein Scham damit verbunden gewesen. Und natürlich die Panik, kann man sagen, von dem aussätzig zu sein. Ganz etwas Schlimmes gewesen. Dann hat er ein Hausmeidli gehabt. Ein israelisches Hausmeidli, der syrische Hauptmann. Und das hat er einfach mal heimgenommen, so auf einem Feldzug. Als Personal, oder? Da noch ein bisschen Personal mitnehmen grad und so. Aber das ist ganz ein cooles Mädchen gewesen, wo sie gesehen hat, dass sozusagen ihren Hausherr Aussatz hat. Verstehen Sie, wenn er die Uniform abgezogen hat, dann hat man das gesehen. Vielleicht hat sie ihn beobachtet, wenn er seinen Körper angeschaut hat, geschaut hat, was er alles hat. Und dann hat sie gesagt, weißt du was? In unserem Land glauben wir an einen Gott, der heilt. Und da gibt's einen Prophet. Und geh zu dem Prophet. Und der kann im Namen von Gott, kann der dich heilen. Im Namen von dem Gott, Elrafa, kann der dich heilen. Und dann ist der Name losgezogen mit einer Hoffnung und mit einem Glauben, mit einer Überzeugung, okay, ich gehe jetzt zu dem Prophet. Wenn der das wirklich kann, dann heilt er mich. Und dann ist er hingegangen und bei dem Prophet an der Haustür gelandet. Klopft, vielleicht hat er klopfen lassen, er ist mit Personal unterwegs, oder? Und dann kommt der Diener raus. Vom Prophet. Und er denkt, ja, hol den Chef. Chefsache, was jetzt passiert da, oder? Bin schließlich auch nicht niemand. Und dann sagt der Diener, nein, der kommt nicht. Aber er hat mir etwas ausrichten lassen für dich. Du gehst jetzt in Jordan und tust dich 7-mal abtauchen und dann bist du gesund. Alles Gute, tu dazu. So ist er da gestanden, oder? Also, dann, das könnt ihr euch vorstellen, so ein oberster Heerführer von Syrien. 2. Könige 5, Vers 11, da wurde Naaman zornig. Der ist geflippt. Schlicht und einfach geflippt. Vermutlich hat gerade einer rundum sein Personal ein bisschen Angst gehabt um ihr Leben, oder? Wenn der anfängt oben jetzt, das hat ihm den Nucki rausgehauen, was der sagt. Der Diener kommt und sagt, ich muss jetzt einfach in den Scheissfluss 7-mal abtauchen. Wer bin ich denn, oder? Da wurde Naaman zornig, kehrte wieder um und schimpfte. Ich hatte erwartet, der Prophet würde zu mir herauskommen, sich vor mir hinstellen, vielleicht noch ein leichter Knicks und so, und zum Herrn seines Gottes beten. Ich habe mir vorgestellt, wie er seine Hand über meine kranke Stelle hält, statt und mich von meinem Aussatz befreit. Das ist seine Vorstellung gewesen. So hat er sich das gedacht, oder? So muss das funktionieren bei einem Gott, der heilt. Und der hat ihn halt zuerst wollen umkehren. Und er hat gesagt, nicht mit mir, so ein Seich. Mach ich nicht, nicht mit mir. Kann man das anders vorgestellt? Letztendlich, das ist das Coole an dieser Geschichte, Naaman hat sich umstimmen lassen. Und er ist gegangen, 7-mal ins Wasser abgetaucht. Und dann lesen wir Vers 14 und 15. Und tatsächlich, seine Haut wurde wieder glatt und rein beim 7. Mal. Er war gesund. Da kehrte er mit seinem ganzen Gefolge zum Propheten zurück und bekannte ihm, jetzt weiß ich, dass es nirgends auf der Welt einen wahren Gott gibt, außer in Israel. Also, der Naaman ist fast nicht geheilt worden. Wisst ihr warum? Was ist seine grösste Hürde, die er hat müssen überwinden, dass er geheilt worden ist? Es gibt ein Wort für das. Die grosse Hürde, die er hat müssen überwinden. Und wenn er das nicht gemacht hätte, wäre er nicht geheilt worden. Stolz. Das ist der Stolz gewesen. Nicht mit mir. Weiss denn der, wer ich bin? Chef soll persönlich auch nicht. Nicht mit mir. Er, der Grosse, hierfür. Versteht ihr, er hat sich lange Zeit vermutlich eben nichts anmerken lassen. Er hat alles versteckt, seine ganze Krankheit, vielleicht unter dem Mantel vom Erfolg. Da sind alle seine Medaillen drauf gewesen, alles, da hat man erkannt, die Uniform, der zeigt, wer er ist. Und drunter, unter dieser Uniform, ist über lange Zeit ein todkranker Mann gewesen. Ein gebrochener Mann, wo Angst gehabt, wo sich nicht mehr getraut hat, seine Arme einfach so zu zeigen. Nicht zu sagen, wie es ihm wirklich geht. Und manchmal denke ich, was verstecken wir unter unserem Mantel so alles? Wo fällt es uns schwer, zum zu sagen, hey, da geht es mir nicht gut. Hey, da brauche ich ein Wunder, das schaffe ich nicht allein. Da brauche ich das Wirken von Gott. Haben wir Sachen, die wir außer unter unserem Mantel vom Erfolg vielleicht verstecken, oder? Oder unter dem Mantel von der Souveränität? Es gibt auch bei Christen so, oder? Hat man auch so ein bisschen Souveränitätsmantel manchmal auch, oder? Als Christ kann ich jetzt sagen, wie es mir wirklich geht. Kann ich jetzt als Christ wirklich sagen, mit welchen Sünden ich immer wieder am Kämpfen bin? Ich bin ja ein bisschen Gruppenleiter, oder ich bin ja dies oder jenes, kann ich nicht, schon da vorne in der Band. Kann ich das jetzt nicht sagen, oder? Im Welcome-Team bin ich. Allen sage ich freundlich Grüezi, aber geht mir ganz schlecht. Was versteckt mir? Und ich habe mich auch gefragt, in so einem Moment, wo man einfach ganz klar eigentlich Hilfe würden brauchen von Gott, wo man Befreiung würden brauchen. Aber wir wollen uns keine Blöße geben in dem Moment. Wir wollen das nicht. Vielleicht so ganz für uns, so heimlich zu Gott kommen, oder? Das geht ja noch. Aber in der Church sagen, hey, Family, Church Family, ich habe ein Problem. Ich brauche Hilfe, ich brauche ein Wunder. Wie oft stehen wir vielleicht vor einem Wunder in unserem Leben, aber unser Stolz steht uns im Weg, dass das Wunder nicht passieren kann. Weil der Stolz da ist. Weil man nicht will, so als gebrochener Mann oder gebrochene Frau dastehen. Verstehen Sie, ich habe Geschichten gehört von Ehepaaren, die sind Hand in Hand in die Kirche gelaufen noch. Und auf dem Heimweg haben sie sich getrennt. Das darf nicht sein. Der Stolz, einfach wo da ist. Wenn Stolz nicht mehr da ist, bin ich überzeugt, werden wir mehr der Power von Gott haben. In dem Moment, wo unser Stolz fällt, ist der Weg frei für das übernatürliche Wirken von Gott. Und wo der Stolz da ist, dann wird Gott nicht können wirken. Stolz ist, glaube ich, etwas vom Übelsten, wo uns davon abhalten kann, wirklich in die Gegenwart von Gott zu kommen und die Kraft von Gott zu erleben. Wir machen jeden Sonntag einen Gebetsaufruf. Jeden Sonntag. Und dann habe ich mir rasch überlegt, ich muss schauen, dass ich den Gebetsaufruf nicht so macht, dass sich jemand betäubt fühlt, oder? So, dass man unbelastet beten lassen. Weil wenn ich jetzt sage, also alle, die jetzt ein Problem haben, liebe Mann, alle, die ein Problem haben mit Pornografie, die können dort für sich beten lassen. Wer steht auf, oder? Und welche Frau tut dem Mann sofort die Hände auf die Schenkel und sagt, sitzen bleiben? Das ist jetzt vielleicht ein krasses Beispiel, oder? Aber du dich jetzt einfach mal fragen, wie manchmal hast du so einen Aufruf gehört fürs Gebet und du hast gewusst, hey, da bin ich am Kämpfen, da brauche ich das Wunder von Gott, da brauche ich das Eingreifen von Gott, ich brauche Heilung, ich brauche Befreiung. Ich brauche jetzt zu sagen, ich schaffe das nicht aus mir raus. Und dann kommt der Gebetsaufruf und du bist sitzen geblieben, weil du denkst, nein, ich habe wieder die Blöße. Wenn es hinterher laufen, ist das ein, aber dann fragt er den Beter, für was ich will. Ich kann vielleicht so fromm sagen, du einfach auf Gott los. Ein Bett ist für mich, oder? So. Wie oft hast vielleicht wirklich schon mit schlechten Gewohnheiten gekämpft. Vielleicht kämpfst du immer noch mit schlechten Gewohnheiten. Vielleicht mit Sucht, vielleicht mit Pornografie. Vielleicht kämpfst du mit Neid, mit Minderwert, mit Jähzorn. Das kannst du nicht sagen. Ich flippe aus. Ich habe gestern wieder das Küchenmöbel kaputt gemacht. Oder? Der Stolz hält dich zurück. Der Stolz ist der, der dich sitzen lässt da rein und sagt, du kannst jetzt nicht für dich beten lassen. Und sorry, wenn ja nicht alle super Heilige sind, dann müsste unser Gebetsteam Sonntag für Sonntag überrennt werden. Und warum wird es nicht überrennt? Weil man da hockt und sagt, nein, ich glaube entweder gar nicht daran, dass Gott das Wunder machen kann. Oder du willst dir jetzt einfach keine Blöße geben. Mit dem gehe ich jetzt nicht, oder? Du wirst noch random zuteilt irgendwo da hinten, oder? Du denkst, nein, jetzt kann man bei dem lesen. Oder? Schau, Gott kann dich auch heilen am Platz. Das ist kein Thema. Gott kann dich auch daheim heilen. Und ich habe auch viele Sachen erlebt. Aber sorry, es gibt einfach in der Bibel ganz viele Zusagen, dass in dieser Gemeinschaft von einer Church, wo Christen zusammen sind und wo Christen einander bekennen, die Kraft auf dem Bekennen, dass einfach mehr Power drin ist. Einfach mehr. Das steht. Und du kannst sitzen bleiben. Aber wenn du wirklich sagst, ich will volle Power, dann stand auf. Und dann geh für dich beten lassen. Wo der Stolz fällt, dort ist der Weg frei für die übernatürliche Kraft von Gott. Der Name übrigens, der ist dort eingetaucht, nach dem ersten Mal wieder rausgekommen, gesagt, ja, scheinbar, ich habe so gedacht, oder weiss ich nicht, das zweite Mal gut. Also jetzt bin ich schon dreimal drin, jetzt kann ich auch siebenmal eintauchen, oder? Also gut, siebenmal eingetaucht, rausgekommen, gesund. Was ich dir jetzt sagen ist, manchmal beten wir, oder? Wir lassen beten für uns. Und also ist nicht passiert. Siebenmal ist eine Zahl für Vollkommenheit. Und wenn ich jetzt da einen Vergleich ziehe, und ich wage jetzt das, oder? Dann lauf ich immer wieder beten. Gib dich nicht zufrieden mit Missständen in deinem Leben. Gib dich nicht zufrieden mit Krankheit in deinem Leben. Gib dich nicht zufrieden mit charakterlichen Schwierigkeiten. Gib dich nicht zufrieden mit Sucht. Sonst sagst du nein, und ich stehe immer wieder auf, und ich gehe immer wieder beten lassen. Weißt du, mit der Zeit fragen sie auch nicht mehr, für was sie beten, sondern sie wissen es dann im Gebetsteam. Kommt er wieder? Gut, komm, nochmal beten. Super. Und nach 7 Jahren stehst du oben. Und sagst, jetzt bin ich 7 Jahre jeden Sonntag beten lassen. Ich bin geheilt. Ich bin freigestellt. Das ist doch eine neue Dimension. Ich habe wirklich die Sehnsucht nach mehr. Die Sehnsucht, dass wir als Church mehr in dieser Gegenwart von Gott dürfen sein. Also nicht für mich selber, aber wirklich für uns alle, die wir da sind. Mehr die Stimme von Gott hören, mehr Heilige, nicht nur körperlich, auch seelische Heilige, mehr Freisetzung versucht. Ich glaube, das ist mehr möglich. Können wir viel mehr erleben. Weißt du, und ich wünsche mir nicht primär die Zeichen und Wunder, sondern ich wünsche mir die Salbung vom Heiligen Geist. Und dann passieren die Zeichen und Wunder. Wir werden heute miteinander das Abendmahl feiern. Und ich habe mir so einen Übertitel gesetzt für Heilig während dem Abendmahl. Ich glaube, das ist so ein Moment, wo Gott auch etwas Spezielles kann machen. Wenn wir das Abendmahl nehmen miteinander, das war ein besonderer Moment gewesen, wo Jesus das mit den Jüngern genommen hat, ein besonderer Moment von der Gemeinschaft. Und so ist auch das für uns ein ganz besonderer Moment von der Gemeinschaft mit Gott. Das ist der eine Aspekt vom Abendmahl. Ganz ein besonderer Moment von der Gemeinschaft mit Gott. Sie haben gerade das Pessachfest gefeiert, das Passamahl genommen zusammen. Und dann lesen wir 1. Korinther 11, ab Vers 24, wo der Paulus das so erklärt. In der Nacht, in der er Jesus verraten wurde, nahm Jesus den der Herr das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mahl feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Und da kommt ein Kommentar von Paulus dazu. Seid euch also darüber im Klaren, jedes Mal. Jedes Mal. Wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis der Herr wiederkommt. Ich glaube, das Abendmahl ist ein bewusstes Geschenk, wo Jesus gegeben hat, bevor er in den Himmel gegangen ist, ein Geschenk, das er gegeben hat, und sagt, macht das immer wieder. Und wenn man die ersten Christen anschaut, dann sehen wir nicht nur die vielen Wunder, die sie erlebt haben. Wir sehen auch, die haben täglich das Abendmahl genommen. Täglich. Das ist für sie so etwas Wichtiges gewesen, dem Abendmahl hineinzuziehen, das Abendmahl zu erleben. Und ich glaube, es ist einfach eine Kraft auch. Das ist nicht einfach ein Stückchen Brot, das du nur überkommst und ein bisschen Traubensaft. Sondern das ist das Abendmahl. Das ist das, was Jesus eingesetzt hat. Und da drin ist ein Power drin. Mit dem Abendmahl, das heißt, wir erinnern uns an das, was passiert ist am Kreuz. Und am Kreuz, wir haben an Ostern darüber geredet, ist die Macht von der Finsternis besiegt worden. Es ist besiegt worden. Alle Krankheit. Alle Sucht. Alle seelischen Verletzungen, alle Schmerz, alles zusammen ist besiegt worden. Jede Schuld ist vergeben worden. In dem Moment. Und wir proklamieren so die göttliche Kraft, wenn wir es Abendmahl nehmen. Über jeden Moment in unserem Leben. Wenn wir es Abendmahl nehmen, dann ist das auch ein Zeichen von der Kraft von Gott, wo er hat, in unserem Leben zu wirken. Wir proklamieren die göttliche Kraft über Krankheit, über dem Leid, über die Versuchung, über die Schwierigkeiten hinein. Was wir da vorne aufgebaut haben, das ist eine Kraftstation von Gott. Das sind Lebensmittel. Aber Jesus hat gesagt, da passiert etwas, wenn man das nimmt. Jesus hat nämlich gesagt, esset und trinket. Wieso hat er das gesagt? Wo Jesus das umgekehrt, ihr könnt das im Matthäus-Evangelium nachlesen, wo Jesus den Becher umgekehrt hat, gesagt, trinket. Und hat das Brot umgekehrt und gesagt, essen, nehmt es ein. Das müsst ihr einnehmen. Ich meine, er hätte ja können sagen, schaut mal, der Becher. Das ist das Zeichen von dem neuen Bund. Schaut ihn an. Vergesst nie mehr den Anblick von dem Becher. Zeichen von dem neuen Bund, Zeichen von dem Blut, das ich vergossen habe für euch. Und dann hätte das Brot können und gesagt, schaut das Brot an, das ist mein Leib. Zeichen von meinem Leib, das ich gebrochen habe, wird brechen am Kreuz. Schaut das an. Vergesst das nie mehr. Hängt daheim immer ein Bild auf. Von einem Becher Wein, von einem Stück Brot. Dass ihr euch immer an das erinnert, was ich gemacht habe. Das wäre ja eine Variante gewesen, die wäre auch okay gewesen, muss ich sagen, oder? Wäre okay gewesen. Maler über die Jahrhunderte hätten sich so gemalt, an dem Süßen, oder? Aber nein, Jesus kommt und sagt, trink, iss. Und dann können wir uns schon mal ein bisschen überlegen, wieso hat er das gesagt? Wieso will ich das nehmen, oder? Nimm das auf in die Kühe, nimm das auf. Und ich bin überzeugt, dass wenn wir das Abendmahl nehmen, dann nehmen wir etwas Göttliches auf in unserem Leben. Ich glaube, das ist der Moment, wo wir den Traubensaft nehmen, das war wie hier, heute ist bei uns das Traubensaft, wo wir das nehmen, dass wir wissen, hey, da, jetzt kommt Vergebung in uns. Nicht einfach nur ein Zeichen, dass es mal passiert ist, sondern auch jetzt wieder Vergebung, von neuem Vergebung für meine Schuld. Da passiert jetzt etwas. Der Bund, der erneuert sich in dem Moment. Der neue Bund, der Gnadenbund, den ich mit Gott erfahre, dass wenn ich das Brot esse, dass ich weiss, jetzt kommt das, wo Jesus sagt, hey, das ist mein Leib, der gesprochen worden für euch. Da gibt es die Verheißung, Jesaja 53, Vers 3 und 5. Da steht, aber war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er litt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft und wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Der Leib, von erbrochen hat. Wenn wir das einnehmen, sorry, der Ausdruck Medizin, schlechter Ausdruck. Göttliche Kraft ist besser. Göttliche Kraft. Wir nehmen das ein und sagen, ich beanspruche jetzt das für mich. Das ist das Proklamieren, dass wir durch die Wunden von Jesus geheilt sind. Körperliche Heilung, innere Freiheit, seelische Heilung. Nimm und iss, oder? Das sind die Worte, die Jesus gesagt hat. Nimm, iss, nimm, trink. Und ich glaube, wenn du krank bist, das ist ein guter Moment, sag mal nicht. Einfach, weil du weißt, hey, da nehme ich jetzt etwas auf in mir. Etwas, was Gott geschenkt hat. Etwas, was Gott zur Verfügung stellt. An Power, das nehme ich jetzt auf. Und vielleicht, wenn du schwer krank bist, dann fang doch an, jeden Morgen, ich sag mal nicht. Jeden Morgen. wenn du es mit Wein machst, dann stressen die gewissen Sachen nicht mehr so fest, die den Tag durchkommen. Auch noch gut, ein Nebeneffekt, oder? Aber dann nimm doch jeden Morgen einfach das Abendmahl. Wenn du mit einer Sünde zu kämpfen hast, dann nimm doch das Abendmahl. Mach das und sagst, hey, ich fange heute an. Für diese Sünde nehme ich jetzt das Abendmahl. Und ich nehme es jeden Tag. Ich stehe am Morgen auf und ich nehme das Abendmahl. Es ist eine Kraftstation. Wenn du im Burnout bist, wenn du nicht mehr machst und am Morgen schon müde bist, stand auf, nimm das Abendmahl. Und ich möchte dich fragen, bevor wir das Abendmahl nehmen, und du kannst das einfach für dich überlegen. Wo brauche ich jetzt Kraft von Gott? Wo brauche ich das übernatürliche Wirken jetzt von Gott? Und dann kannst du da vorne kommen, kannst du das Abendmahl nehmen. Du kommst dann da jetzt nette Leute von den Becher rüber, da kommst du das Brot rüber. Und du kannst das nehmen, Jesus sagt, er trinkt es. Und Jesus hat gesagt, iss es, oder? Und dann kannst du wieder am Platz gehen. Oder du läufst dahinter. Du läufst vielleicht nicht einmal am Kreuz vorbei. Vielleicht sagst du, ich brauche jetzt einen Moment an dem Kreuz. Ich würde Jesus einmal sagen, dass ich gerne. Ich würde ihm einfach Danke sagen. Ich würde jetzt die Zeit mit Jesus haben. Oder ich will für mich beten. Aber wenn du das Abendmahl nimmst und du hast überlegt, ich brauche das übernatürliche Wirken von Gott in einem Punkt in meinem Leben, ob das Krankheit ist oder seelisch ist oder was auch immer, dann gang nicht einfach wieder zurück auf den Platz. Sondern den Gang zum Gebetsteam. Und lass für dich beten. Der Weg zum Abendmahl kommt dafür. Und das ist eine coole Richtung. Wir beten miteinander. Schön auf dazu. Jesus, ich danke dir, dass wir vor dir dürfen stehen jetzt. Und ich danke dir, dass du da bist. Und dass, auch wenn Menschen jetzt da vorne das Abendmahl verteilen, das steht, du bist mitten unter uns. Du wohnst in dieser Gemeinschaft der Gläubigen. Jesus, dann will ich deine Stimme heute hören. Nimm und trink von dem Traubensaft. Das ist das Blut, das ich vergossen habe am Kreuz zur Vergebung von deiner Schuld. Das ist das Blut, das ich vergossen habe, als Zeichen von dem neuen Bund, von der Gnade. Jesus, wenn wir deine Stimme hören, wo heute Morgen sagt, nimm das Brot und iss das Brot. Es ist mein Leib, das gebrochen worden ist. Der Leib, das gebrochen worden ist für deine Krankheiten, für deine Probleme, die du hast, für deine Minderwert, für deine charakterlichen Schwierigkeiten, für deine Sucht, all das habe ich ans Kreuz gelegt. Und da ist er gebrochen worden. Nimm und iss. Heiliger Geist, wir strecken uns aus jetzt nach dir, dass du da bist und jetzt wirken bist. Wenn wir alle zusammen dafür bekommen und das Abendmahl nehmen. Jesus, wir nehmen es von dir. Wir proklamieren deinen Sieg und deine Kraft und deine Herrlichkeit in unserem Leben. Amen.